Hallo, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Mein Name ist Victoria, ich bin Gründerin der Agentur DigiReich und ich freue mich riesig, heute Thomas Würzburger als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
Servus Victoria, freut mich auch.
Thomas, wir kennen uns ja von der gemeinsamen Ausbildung zum Neuromentaltrainer. Ich finde, das war eine echt tolle Zeit, die wir da gemeinsam erlebt haben in der Ausbildung. Und ja, ich habe dich jetzt als meinen Interviewgast eingeladen, weil du mir ganz speziell in Erinnerung geblieben bist. Warum? Ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, weil einerseits du ja schon eine sehr jahrelange Erfahrung hast als Kommunikationstrainer und dann bist du in dieser Ausbildung drinnen gewesen und hast gesagt, du hast auch hier noch sehr viel dazulernen können, es ist doch wieder ein ganz anderer Bereich gewesen. Das habe ich sehr spannend empfunden und ich habe dich wahrgenommen als einen Menschen, der sehr wertschätzend gegenüber anderen umgeht und du aber trotzdem ab und an die Dinge immer hinterfragst. Also das habe ich immer ganz spannend gefunden. Ja. Immer wieder mal so hast du die Hand gehoben und hast gesagt so, aber wie kann man denn das jetzt genau verstehen? Also du bist ja Trainer, Vortragender, Unternehmensberater, du bist ja auch Autor von einigen Büchern und bist wirklich jahrelang im Bereich Management und Kommunikation tätig. Magst uns du vielleicht ein bisschen was von dir verraten?
Ja, danke noch einmal für die Einladung. Ja, das ist richtig, ich bin Trainer geworden, allerdings war das gar nicht so geplant. Ursprünglich bin ich Jurist und Wirtschaftswissenschaftler. Und habe nach dem Gerichtsjahr dann halt meine Jobs gehabt, so typischerweise in größeren Firmen. Einer war Versicherungskonzern, wo ich Assistent vom Vorstandsvorsitzenden war. Dann bin ich ins Banking gekommen, das war dann in Frankfurt, also in einer sehr großen Bank, wo ich so als Relationship Manager zu tun hatte mit sehr, sehr großen Firmen, die also die Kunden waren. Ja, und dann später habe ich wieder die Branche gewechselt, bin dann in die Energiebranche gegangen, war dann noch einmal in der Koordination mit zuständig bei einem Konzern, wobei aber bei einer Tochter ich dann Geschäftsführer geworden bin. Mhm. Und das war dann noch ein paar Jährchen. So, und irgendwann einmal war dann bei mir der Wunsch ganz groß, da selbstständig zu werden und das am liebsten als Trainer. Ja, und so ist es entstanden, hat also viele Jahre gedauert, bis dann tatsächlich das so weit gereift ist, dass ich gewusst habe, so, und jetzt ist der Zeitpunkt. Ja.
Und wie war das dann, wie bist du das angegangen? Und
ja, das war, wie es halt der Zufall auch will, ich war dann unzufrieden in dem alten Job, ich habe gewusst, da habe ich keine wirkliche schöne Zukunft mehr, das kann es nicht sein. Und da habe ich damals, das ist ganz interessant gewesen, eigentlich war das sehr stark mit dem Projektmanagement behaftet, eine Ausbildung einmal genossen und habe immer wieder auch so ein bisschen in der Projektarbeit vorher schon zu tun gehabt, also schon in Frankfurt, dann natürlich auch im Energiebereich wieder in Österreich. Und da habe ich mich dann eben weitergebildet in diese Projektarbeit, die eine sehr spezifische Arbeit für mich immer schon bedeutet hat. Das hat mir auch gefallen und da habe ich dann gemerkt, hoppala, da könnte man ja auch Trainings machen. Und da bin ich in ein Netzwerk dann gegangen, habe dort angedockt und dann ist das eigentlich von heute auf morgen sofort geflutscht. Und dann habe ich das gemacht. Das ist mittlerweile nicht mehr mein wichtigstes Standbein, aber immerhin immer noch auch aktuell.
Mhm. Magst du vielleicht von deinen aktuellen Tätigkeiten ein bisschen erzählen? Du sagst ja Vortragender, eben Autor von 2 Büchern.
Mhm. Auch das hat sich natürlich alles entwickelt. Ich war dann also eben relativ viel so im Management beheimatet. Das hat mir immer schon zugesagt, aber es war jetzt nicht so meine intrinsische Motivation, dass ich sage, bah, das ist aber super cool. Das muss es jetzt sein, sondern waren eher schon die Sozialkompetenzthemen. Das hat mir dann schon viel mehr Spaß gemacht, auch als Trainer. Und ich habe halt mit unheimlich vielen Leuten zu tun gehabt, die ich ausgebildet habe, Führungskräfte oder angehende Führungskräfte, junge Leute vor allem. Und da habe ich dann in mir das Wachsen gespürt, dass ich gewusst habe, das muss ich irgendwie niederschreiben. Mhm. Und das war ein Prozess über viele Jahre. Und da ist es dann zu dem Buch gekommen, Key Skills für die Generation Y, mhm. Wo es eben dann darum geht, um eine erfüllte Karriere. Was brauchst du dazu, dass du in der heutigen Arbeitswelt sozusagen gerüstet bist? Das war mein Wunsch, weil ich irgendwo das auch wieder zurückgeben wollte, was ich selber durchgemacht habe. Mhm. Und wie gesagt, mit sehr vielen Jungen einfach zu tun gehabt habe in Trainings. Ja, und so ist das dann gereift und dann ist das entstanden. Und in weiterer Folge habe ich dann die Agilitätsfalle geschrieben. Die Agilitätsfalle ist insofern dann ein Beweggrund gewesen, weil natürlich wir alle in einer VUCA-Welt ja jetzt leben. VUCA, also volatil, unsicher, komplex und Ambiguität. Das ist Kunstakronym, was wir ja kennen. Mhm. Naja, und da ist es gar nicht so einfach, agil zu sein, wie so oft gefordert wird. Ja? Stichwort New Work und Agilität, was so paarweise sehr oft verwendet wird. Und da war ich sehr kritisch. Also da war ich sehr kritisch, weil ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was heißt eigentlich Agilität? Und ist es wirklich so erstrebenswert? Und so ist dann die Agilitätsfalle entstanden.
Mhm. Sehr spannend. Ja, wie bei 2x3 macht 4 sprechen ja immer ganz viel über die Balance im Leben,
ja,
und sprechen ja auch immer ganz viel zum Thema New Work und finden das auch ein super, super spannendes Thema. Jetzt hinterfragst du das Thema New Work ja auch zumindest ein Stück weit. Also warum sagst du, Agilität oder New Work ist nicht immer alles?
Ja, es sind ja zwei verschiedene Themen. Also
absolut.
Nur wird halt ganz gern, jetzt sage ich mal, auch so miteinander vermengt und dann auch als positiv verkauft. Ja. Also New Work ist meines Erachtens einmal grundsätzlich ganz was anderes als wie Agilität, kann aber natürlich zusammenpassen, weil natürlich agile Arbeitsformen in die Arbeitswelt von heute einfach ganz gut hineinpassen. Mhm. Und naja, der New Work-Gedanke an sich, das finde ich immer ganz spaßig auch, weil der ist ja schon sehr ambivalent. Nicht? Vor allem, wenn ich dann dieses Thema oft anschaue, was also Work-Life-Balance anbelangt, was oft dann die oberste Zielsetzung ist. Mhm. Weil das würde ja fast bedeuten, ich brauche eine Balance zwischen der bösen Arbeit und dem guten Leben. Mhm. Und das hat mir eigentlich nie so richtig gefallen. Ist allerdings, muss man jetzt fairerweise sagen, auch ein Wertethema aus meiner Sicht. Also welche Werte habe ich im Leben und auch ein Generationenthema. Mhm. Also das habe ich als gut 50-Jähriger mittlerweile ja ganz gut miterleben können. Die Werte von früher, die so also ganz gern so breitgetreten wurden, dass man sagt, also man arbeitet von 9 bis 5 und am Freitag ein bisschen kürzer und dann bist du am Samstag und am Sonntag quasi frei. Also da Freiheit und da die Mühen. Das hat ja auch gestimmt. Wir haben ja das ja tatsächlich sehr häufig so gesehen. Das hat sich fundamental heute geändert. Nicht, nicht nur aus technischen Gründen.
Ja. Zum Guten oder zum Schlechten?
Naja, auch da sind wir wieder bei den Werten. Nicht? Was ist mir wichtig im Leben? Und das ist, glaube ich, auch dann die persönliche Interpretation. Heute geht es ja eher in die Richtung Work-Life. Blind, wenn man so will, mhm. Also es verschwimmt, wir sind ja entgrenzt, wir haben nicht mehr diese Grenzen wie früher eben, dass ich sage um 8 bis 5 und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt die Arbeit mit ins Büro, aber dann auch mit sozusagen aufs Sofa, mhm. Und das hat nicht nur Vorteile, weil wir ja auch Zeit für uns brauchen, das einmal zu verarbeiten, alles was wir kognitiv so haben, emotional in uns. Und da brauche ich auch Grenzen. Und insofern braucht man hohe Verantwortung unserem Körper, unserer Seele gegenüber auch. Es ist nicht mehr vorgegeben, diese Grenze. Mhm. Ja. Und das macht es nicht unbedingt einfach.
Ich finde, du sprichst da schon ein extrem wichtiges Thema an. Es geht um den Menschen und es geht um die kognitiven Möglichkeiten, die wir haben. Und du sagst ja so ein bisschen, deine Leidenschaft ist der Mensch in der Arbeitswelt 4.0, was heißt das für dich?
Ja, genau, das ist die Brücke auf die 4.0-Thematik. Also es wird ja, um es vereinfacht zu sagen, es wird alles schneller, schnelllebiger, verschwommener, auch agiler. Ne? Und aus meiner Sicht ist es da jetzt wichtig, wie komme ich denn da hin zum Homo agilis, wenn man so will, also zum Menschen, der sozusagen auch agil arbeiten kann. Und das ist aus meiner Sicht schon eine große Herausforderung. Das klingt oft so toll und cool, ist es aber aus meiner Sicht gar nicht. Weil was heißt denn agiles Arbeiten? Agilität per se bedeutet ja, du hast 100% den Kunden im Fokus, also zentral der Kunde, in einer volatilen Umgebung, wo sozusagen auch der Kundenwunsch heute A ist und morgen B und du musst dich komplett danach ausrichten. Das zweite ist, es fordert, dass du in Teams arbeitest. Das ist auch per se aber grundsätzlich was Begrüßenswertes, hat aber natürlich auch Nachteile, dass es nach sich zieht. Das ist auch keine Frage. Noch dazu, wo die Agilität nämlich fordert, dass die Teams sich selbst organisieren. Also das ist ein schwieriger Spagat, dann auch für Führungskräfte unter anderem. Was ist dann eigentlich dann noch die Position der Führungskraft und wo bewegen sich die Mitarbeiter? Also das ist auch, sage ich mal, auch in der Selbstverantwortung dann ganz stark im Individuum, was früher vielleicht nicht so verankert war und so notwendig war.
Siehst du, dass es Aufgabe ist von jedem selbst, sich da weiterzubilden, selber im Prinzip aktiv zu sein? Oder ist es eher Aufgabe vom Management, dann im Prinzip die Teams und die Mitarbeiter da auch auszubilden?
Naja, sowohl als auch. Also wenn man wirklich in Richtung agile Organisation denken möchte, dann wird man aus meiner Sicht in Richtung lernende Organisation gehen müssen. Das heißt also, du bist wirklich offen in verschiedenste Richtungen und lässt aber dann auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Richtung also sich weiterentwickeln. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch das Individuum selbst. Nicht zuletzt deshalb habe ich ja so ein Kompetenzmodell, was also sehr stark auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, entworfen, was auch in beiden Büchern ja auch vorkommt. Was für mich einfach wichtig ist, dass du eine innere Stabilität hast, die es dann überhaupt erst ermöglichen kann, dass du eine Balance hast, ja, in deiner Berufs- und privaten Umwelt.
Du sprichst es eh schon an, das Würzburger Kompetenzmodell. Magst du uns das ein bisschen genauer erklären? Was ist das genau?
Ja, also da geht es im Kern natürlich um den Menschen in der Arbeitswelt, was natürlich jetzt nicht eben entgrenzbar ist, abgrenzbar ist vom Privaten auch, aber prinzipiell geht es ums Berufliche, wo ich also sozusagen ein inneres Dreieck gesehen habe mit diesen vitalen Kompetenzen, die Lebenskompetenzen. Da sehe ich einerseits die Selbsterkenntnis ganz wesentlich drinnen. Das ist erkenne dich selbst, was für den reflektierten Menschen also eine Lebensaufgabe ja sein sollte, bis zum Tod. Jetzt gar nicht so philosophisch gesehen, dass man sagt, wie in der Inschrift von Delphi, vom Altgriechischen herkommend, sondern eher so in die Richtung, dass man sagt, wo bin ich vielleicht mit Defiziten behaftet, was kann ich nicht so gut, aber was kann ich besser als andere? Dass ich einfach auch ein Selbstbild, aber auch ein Fremdbild immer wieder ins Spiel bringe, was mich rückkoppelt und ich dann sozusagen mich ja immer wieder selber einschätzen lerne, was mich antreibt vielleicht, was störend sein kann, was ich gut mache und weniger gut. Das ist erkenne dich selbst. Das andere ist das intrinsisch Motivierende, zu erleben, und sich selbst einmal zu prüfen, was motiviert mich von innen. Also was taugt mir, wie wir in Österreich sagen, taugen, ne? Was taugt mir jetzt wirklich an meiner Arbeit, was spornt mich da an, dass ich mich da selbst, wenn ich krank bin, im Krankenbett noch einmal auseinandersetze mit der Materie. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, sicher auch eine Aufgabe, die sehr viele junge Menschen auch sehr belastend oft ist, weil du ja oft der Suchende bist. Und es ist nicht einfach zu sagen, so schnips, jetzt weiß ich, was quasi das ist, was ich machen möchte, jeden Tag. Also, aber darum umso wichtiger. Und die dritte Komponente ist sicher das so die Selbststeuerung, ich nenne es aber auch Selbstergründung. Das hat also mit der Bedürfniswelt in uns zu tun und dann mit den Gefühlen. wo ich sozusagen mich selbst auch wahrnehmen kann, bewusster, dass ich sehe, also hoppala, jetzt gibt es eine Alarmglocke, ein Gefühl wie, was weiß ich, ich habe Angst oder Wut in mir. Und dann aber auch so weit, dass er ergründen kann, darum dieses Ergründen, welches Bedürfnis vielleicht verletzt ist, dass jetzt gerade dieses sozusagen dieses Angstgefühl da ist. Also das ist ganz wichtig, so als auch für einen selbstregulierenden Effekt, dass du alle drei Komponenten sozusagen in dich vereinst, um eine gewisse Balance in der Arbeitswelt überhaupt zu haben. Das ist so die Grundbasis, ist aber noch nicht alles sozusagen in der VUCA-Welt.
VUCA-Welt ist, finde ich, nochmal ein ganz gutes Stichwort. Jetzt ist ja eigentlich auch das Thema, jetzt möchte ich es nicht wieder vermischen, Agilität und New Work, aber was wir doch ein bisschen vermissen in diesen neuen Konzepten, ist so das Thema Stabilität, Zugehörigkeit, Orientierung, wo man halt wirklich so diese klassischen hierarchischen Ebenen von früher kennt, wo es einfach eine Führungskraft gibt. Das steht ja doch so ein bisschen im Widerspruch mit den neuen Arbeitsweisen. Müssen wir uns als Menschen einfach da jetzt so viel weiterentwickeln, dass wir sagen, wir geben uns das Thema Stabilität viel selber, oder brauchen wir da doch wieder ein Stück weit eine Mischung zwischen alter und neuer Arbeitswelt? Wie siehst denn du das?
Also es verlangt auf jeden Fall mehr Reife ab. Mhm. Ja, also es verlangt sicher mehr Reife, Selbstverantwortung ab, diese Arbeitswelt von heute, weil ja auch die Selbstständigkeit da ist. Also du bist ja nicht mehr so observiert, wie es früher war. Wie gesagt, du kommst um 8 oder 9 rein und dann bist du um 5 weg und du bist sozusagen immer mehr oder weniger observiert und kontrolliert. Sondern du hast ja Freiheiten, was zum einen gut ist, aber auf der anderen Seite der Gegenpol zur Freiheit ist ja oft die Verantwortung. Brauchst du also auch dann die Verantwortung, diese Selbstverantwortung, dass du mit dieser Freiheit auch gut umgehen kannst. Mhm. Aber das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich meine, die wichtigsten Bedürfnisse, die wir aus meiner Sicht immer haben in der Rolle der Geführten, ist ja Orientierung und Sicherheit. Mhm. Und die geht natürlich ein Stück weit verloren, keine Frage. Ja. Sowohl die Sicherheit als auch die Orientierung. Und das macht es uns ja auch nicht einfacher.
Ja. Nein, nicht wirklich, ja. Was ich da immer extrem spannend finde in dem Zusammenhang, ist so auch das Thema Agentur der Zukunft. Ja. Dadurch, dass ich jetzt halt meine eigene Agentur habe, spreche auch immer mit sehr vielen anderen großen und kleinen Agenturen darüber. Und auch in vielen so größeren Konferenzen ist das Thema, wie sieht das Agenturmodell der Zukunft aus? Da wird auch ganz viel darüber gesprochen, weil das ist jetzt schon die Art und Weise, wie ich arbeite. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, ich baue irgendwann einmal ein riesengroßes Team auf und habe alle Kompetenzen und alle Personen und Rollen in der Agentur, sondern ich hole mir für die unterschiedlichsten Projekte die Experten dazu, die auch zum jeweiligen Kunden und zum Projekt passen. Ja. Habe da einfach ein riesengroßes Netzwerk, wo ich weiß, der Texter oder die Texterin passt hier besser, da im Prinzip der Fotograf oder Filmer. Also habe im Prinzip, schaue immer, dass ich einfach so das beste Team für das Projekt zusammenstelle. Mhm. Aber kann das die Zukunft sein, dass wir dann alle irgendwie selbstständig sind und als Freelancer tätig sind und dann haben wir ja auch immer diesen Hunger und ich brauche wieder einen Auftrag und ich brauche wieder einen Auftrag und suche dann auch wieder Stabilität und Sicherheit, von dem wir gerade gesprochen haben. Das heißt, wie siehst du so dieses Agenturmodell oder vielleicht münzen wir es auch auf Unternehmen um? Ja? Also wie können eigentlich dann auch Unternehmen zukünftig erfolgreich sein? Oder das richtige Team zusammenstellen?
Also,
da war jetzt viel drin in der Frage.
Ja. Also ich finde diesen Teamgedanken ja grundsätzlich natürlich schon einmal den richtigen. Und der geht natürlich dann auch schon fast in die Richtung, mir ist jetzt da schlagwortartig intuitiv eingefallen, der Begriff Co-Opetition, wo er also auf der einen Seite sagt Kooperation, aber zugleich das Wort Competition drinnen habe. Das heißt, du würdest ja sogar so weit gehen, wenn wir das jetzt zu Ende denken, dass du, wenn du einen Auftrag hast, unter Umständen einen Mitbewerber sogar mit ins Boot holst, weil er genau für diesen Auftrag, für diesen Kunden genau der Richtige ist. Das findet dann Teamarbeit in Vollendung sozusagen in unserem westlich orientierten Wettbewerbswelt. Ja. weil da der soziale Aspekt der sozialen Marktwirtschaft ja meines Erachtens nach dann schon ganz, ganz oben steht, nämlich schon dort, wo ich sage, ich produziere oder bringe eben eine Dienstleistung auf die Welt. Also das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, aber auf der anderen Seite ist es komplett richtig, dass wir natürlich diese Hierarchien nicht wegbrechen lassen können. Also der Ober sticht immer noch den Unter und das wird so bleiben, keine Frage. Selbst in einer Architektur ist es, in der Agentur wird es dann so sein. Sagen wir mal, in der Machtarchitektur hat es ja nichts geändert. Das heißt also, du hast immer den Oberen, der sozusagen die Unteren sticht. Und das kann sich auch gar nicht so ändern. Das ist auch in uns Menschen drinnen. Auch das ist ein Bedürfnis, was bei den einen höher ausgeprägt ist und bei den anderen halt weniger. Die Arbeitsform an sich, natürlich mehr in Teamarbeit, das ist richtig. Ja. Und wie gesagt, das kann sogar eine Ausformung haben in die Richtung Co-Petition, was ich an und für sich sehr cool finde. Ja. Aber auch da gibt es natürlich Berührungsängste, nicht jeder legt sich gerne ins Bett mit dem Konkurrenten, also das ist auch klar.
Das erfordert definitiv Mut, ja, absolut.
Ja, absolut, ja. Und da sehr viel wieder Selbstbewusstsein, auch Selbstverantwortung.
In meiner alten Tätigkeit bei Red Bull war ich natürlich schon sehr viel in einem Team zu arbeiten, gemeinsam an einem Event, an einem Projekt, das auch gemeinsam zu zelebrieren, wann jetzt quasi ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde oder Event erfolgreich stattgefunden hat. Und jetzt in meiner aktuellen Arbeit lebe ich halt viel stärker eigentlich so das Thema Freiheit, dass ich mir meinen Tag selber gut einteilen kann, dass ich mir überlege, wann mache ich welche Tätigkeiten, wann setze ich mir auch meine Termine. Und ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, wie könnte jetzt eigentlich mein aktueller Job wieder in meiner alten Rolle ausschauen. Also wäre es überhaupt möglich, in so einer klassischen Teamstruktur dieses Thema Flexibilität, individuelle Einteilung, Freiheit so stark überhaupt zu leben?
Naja, ich persönlich sehe da jetzt den Oberbegriff Projektarbeit, dass man sagt, das ist temporär. Wir schlüpfen temporär in die Rolle, keine Ahnung, Projektmanagerin, Projektteammitglieder etc., Und formieren uns und ziehen das dann durch. In dem Fall wären es dann wohl einfach Kundenprojekte. Und wenn ich dann am Ende des Ganzen bin, lösen wir uns natürlich dann schon auch wieder auf. Und das heißt, du hast natürlich die Freiheit, dass du sagst, du könntest mehr projektorientiert sozusagen diese Arbeit gestalten. Dann würde das sozusagen annähernd vielleicht wieder so sein. Nur hast du natürlich mehr Farbe im Spiel, weil du natürlich ja komplett verschiedene Player hast. Du kannst ja deine Player eben bis hin zum Konkurrenten aussuchen oder eben, jetzt sind wir wieder bei der Entgrenzung, im Team. Heutzutage weiß man ja oft schon gar nicht mehr, in größeren Firmen zumindest, wo viel Teamarbeit ist, weiß man oft ja schon gar nicht mehr, ist die von uns so quasi, wie man früher gesagt hat, ist der von uns, also ist der angestellt oder nicht, das weiß man ja oft schon gar nicht mehr, weil es einfach mittlerweile sich so entwickelt hat, das hat ja auch viel Positives. Ja.
Absolut, es ist oft gar nicht so wichtig, Hauptsache man findet in einem Team gut zusammen.
Richtig, ganz genau.
Und da finde ich jetzt doch wieder ein Stichwort, ganz, ganz wichtig ist das Thema Führungskraft, das haben wir vorher schon angesprochen. Teams sollen sich selber organisieren, es gibt die Rolle des Projektmanagers, gibt es dann die Rolle der Führungskraft oder wie schaut eigentlich die Rolle der Führungskraft zukünftig aus?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil die Führungskraft ist ja tatsächlich in dem Dilemma. Und aus diesem Dilemma kommen die wenigsten so ohne weiteres raus, vor allem die, die schon ein bisschen älteren Semesters sind. Muss man sich ja vorstellen, früher war einfach das Gang und Gäbe ganz klar, Tag für Tag bist du Führungskraft, also sprich Orientierung gibst du vor, Sicherheit gibst du, das solltest alles du sozusagen unter einen Hut bekommen, kontrollierst, planst etc. Und du hast natürlich auch die disziplinäre Durchsetzungsmacht. Das heißt also, das macht das Leben ja nicht schwieriger, sondern leichter für die Führungskraft, wenn du einfach nur einmal eine schärfere Gangart an den Tag legst, dann wissen alle, wo Gott wohnt. Ja, also dann gibt es immer viel Spielraum. Das weicht sich natürlich dann auf, wenn das nicht mehr gegeben ist, das disziplinäre Momentum. Und da ist dann schon die Frage, was ist heute überhaupt eine Führungskraft? Nicht? Und ich meine, da gibt es die klassische Einteilung auch wieder mit dem Machtthema, dass man sagt, das eine sind Führungskräfte, die sozusagen die Metamacht haben, das sind also sozusagen die wirklich die Spielregeln vorgeben, bis hin zu Führungskräften, die Macht im System haben, vermutlich recht viel. Aber die Frage ist, was ist jetzt mit jemandem, der nur Projektleiter ist? Ja, hat der jetzt, der ist ja nicht, hat ja keine disziplinäre Macht. Mhm. Der hat aber vielleicht faktische Macht. Und das ist auch wieder Kulturfrage. Ja, wie lebt denn dieses Unternehmen überhaupt, zum Beispiel Projektarbeit oder Teamarbeit? Ist es jemand angesehener, wenn er heute Projektmanager ist, oder ist es halt ein Pech, dass er gerade das Projekt ausbekommen hat? Also das ist ja eine Frage der Kultur, die in einem Unternehmen gelebt wird. Und davon hängt aber dann auch ab dein Standing, ne, in dem ganzen System. Ne? Also meines Erachtens nach wird es schon immer mehr in diese Richtung gehen, die wir ja schon beobachten, dass man sozusagen in viel Freiheit und selbst formieren. Mhm. Auf der anderen Seite wird sich das in den nächsten Jahrzehnten nicht auflösen. Wir haben Konzerne, die selbstverständlich hierarchisch sind. Wir haben Systeme, die selbstverständlich sehr stark hierarchisch sind, wo es auch ganz gut zur eigenen Identifikation dazugehört. Mhm. Und dann ist es ja auch sozusagen vorteilhaft, dass es denen dann auch ganz gut täte, vielleicht den einen oder anderen Bereich ein bisschen agiler zu gestalten. Das ist eine andere Frage. Das wird wohl so sein. Aber prinzipiell den Urcharakter wird man dann sozusagen nicht unbedingt auflösen, vom streng hierarchischen zum völlig aufgelösten Nebeneinander. Mhm.
Aber du sagst ganz klar, eine Führungskraft ist eine Rolle, die es weiterhin braucht, die sich aber halt ein Stück weit verändert.
Genau, unbedingt. Mhm. Unbedingt, ja. Und diese Bedürfnisse haben wir ja auch in der geführten Position immer. Nicht? Also wie gesagt, Sicherheit, Orientierung, wir brauchen das ja. Insofern ist das ja auch gut so. Wir sind nicht alle gleich gestrickt. Ja. Mhm. Ich kann nicht von jedem erwarten, dass er jetzt super agil immer Ergebnisse liefert. Die einen brauchen, können das, ja, die haben diese Möglichkeit der Autarkie und Reife, dass sie das selber schaffen, und andere müssen da immer noch geführt werden, ja, für jeden Handgriff vielleicht, weil sie das einfach so brauchen, sind aber trotzdem wertvolle Mitarbeiter, keine Frage. Ja.
Super spannend, da sprichst du jetzt auch wieder ein Thema an, Unternehmenskultur, wo es auch dann wirklich um die Menschen selber geht, ums Individuum auch geht. Dass einfach jeder anders ist, der eine braucht die Führungskraft mehr, der andere weniger. Was glaubst du, wie kann eine Unternehmenskultur der Zukunft ausschauen, die erfolgreich ist? Oder kann man das so pauschal nicht beantworten?
Also so pauschal ist es natürlich schwierig. Wünschenswert wäre, wenn man diesen Nachhaltigkeitsgedanken vielleicht damit hineinbringt, also nachhaltig erfolgreich. Dann denke ich, muss man schon in Richtung, ich habe es glaube ich vorher erwähnt, so eine lernende Organisation gehen. Mhm. Dass wir wirklich wegkommen von dieser Fehlerkultur, so quasi der Erste, der sich bewegt und einen Fehler gemacht hat, der hat schon verloren. Das heißt, dass wir auch zulassen können, dass es Fehler gibt, das ist Try-and-Error-Prinzip, das wird sicher wichtiger werden. Nur diejenigen, die sich bewegen, können was gestalten, aber machen natürlich auch Fehler. Wie kann es denn anders sein? Es kann ja nur so sein. Und dem müssen wir auch sozusagen uns stellen. Wir leben tatsächlich, dieses VUCA gefällt mir nicht immer so, dieses Wort, aber ich finde es einen guten Kunstbegriff. Und erst seitdem wir Corona haben, wird es auch geglaubt, dass wir wirklich in VUCA leben. Das heißt, es ist so komplex geworden und so unsicher, dass das, was wir heute als Antwort für Problemstellung gefunden haben, morgen nicht mehr stimmen muss. Das ist tatsächlich unser Dasein mittlerweile und das erschüttert uns teilweise. Wir wollen geführt werden von Politikern. Und am nächsten Tag beklagen wir sie schon. Die einen, weil sie sozusagen dir endlich die Orientierung gegeben haben und die Sicherheit, und die anderen, die das glauben, die Freiheit ist genommen worden. Und in diesem Umfeld haben wir also sozusagen sehr häufig leider und Gott sei Dank, wenn man das sehen will, zu tun. Und da wird es für Führungskraft immer noch schwieriger. Ja.
Thomas, aber jetzt vielleicht ein bisschen zu dir. Also zu dir persönlich, zu deinem Werdegang, was du im Prinzip auch schon gelernt hast, beziehungsweise du hast ja auch in den Key Skills für die Generation Y ja auch viel von dir persönlich erzählt und ein paar persönliche Erfahrungen mit reingepackt, was du gelernt hast zu dem ganzen Thema Karriere, sage ich jetzt einmal so ausgedrückt. Fangen wir mal an mit dem Thema, was wir bei 2x3 macht. Wir immer in die Mitte stellen, Life-Work-Balance. Wir nennen sie ja bewusst Life-Work-Balance. Glaubst du an Life-Work-Balance? Was heißt der Begriff für dich? Kann man das überhaupt so einteilen?
Also mir gefällt das schon einmal besser als Work-Life-Balance. Aus genannten Grund vorher, nicht, weil das ja so klingen würde, wie das eine ist das Leben und das andere ist die Arbeit. Naja, also ich habe das ja schon miterlebt, nicht? Also was es heißt, wenn du am Montag in der Früh in der Arbeit beginnst, schon am Sonntag hinfahren musst oder hinfliegen musst, wie das früher war. Bei mir war ich natürlich nicht sehr glücklich, wenn ich am Sonntag dann schon gewusst habe, oh ja, jetzt muss ich wieder in die Arbeit so quasi. Und das ja dann vielleicht auch nicht immer nur die angenehmste Arbeit war, gerade jetzt wenn ich an die Bank zum Beispiel denke in Frankfurt, wo ein kühleres Arbeitsklima geherrscht hat, wo du keine Fehler machen hast dürfen und dann also auch froh warst, dass der Freitag da ist und du dann tatsächlich frei ist, Freiheit in Wahrheit, im wahrsten Sinn des Wortes, den freien Tag dann genießen kannst. Also das habe ich also leidvoll über viele Jahre im Grunde auch erlebt, diese Seite. Und tatsächlich ist da ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht für diese Generation damals gewesen, aber heute natürlich da und dort ist es ja immer noch so, dass du dann deinen Ausgleich in Hobbys findest. Und die sollen also bestmöglich ganz andere Hobbys sein, als wie du in der Arbeit hast. Mhm. Und wie gesagt, heute hat sich das geändert. Also wenn du von einer Agentur sprichst, ich arbeite seit sicher 14 Jahren, wenn man so will, quasi in einer Agentur als selbstständiger Berater, Coach, Vortragender. Also jetzt nicht mehr, aber das habe ich sicher so 13 Jahre so praktiziert. Und habe also das schon immer miterlebt, ich habe es auch sehr genossen, da und dort, diese Freiheit. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich eigentlich nur auf kurze Momente immer wieder beschränkt. Ich glaube, die große Herausforderung ist einfach für uns, die Balance zu finden, wenn es ums private Zuhause geht. Also ich arbeite, oder auch meine Frau, wir arbeiten sehr viel auch von zu Hause aus und da ist es eine ganz große Herausforderung, dass wenn jetzt Familie, Kinder etc. da sind, dass du es schaffst, und das ist wirklich tagtägliche Herausforderung, das so abzugrenzen, dass du sagst, okay, das ist jetzt Kundenarbeit oder das ist was für mich im Beruf und das ist jetzt nicht mehr für mich im Beruf, aber das ist fast nicht mehr möglich, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, in meiner Gedankenwelt lebe, dann greife ich zu einem Buch am Abend und das ist sehr wohl wieder ein Sachbuch. Mhm. Und dann denke ich sehr wohl wieder an meine Arbeit, sei es jetzt ein Artikel, den ich wo schreiben darf oder was auch immer. Mhm. Das ist also sehr stark in sich verschwommen. Und Abgrenzung ist also aus meiner Sicht notwendig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du eben beim Intrinsischen bist. Das muss dich so intrinsisch motivieren, was du tust, dass es für dich jetzt keine leidvolle Arbeit ist, wenn du das um 7 Uhr am Abend auch einmal machen würdest. Mhm. Ja. Weil du einfach gerade sagst, hoppala, jetzt ist gerade dieser Artikel, den muss ich jetzt lesen und dann schreibe ich halt noch vielleicht was in meinem Computer rein. Das ist dann entscheidend und darum ist ja dieses Modell aus meiner Sicht so wichtig, dass ich sage, auf was kommt es denn wirklich drauf an, dass ich in unserer Arbeitswelt, in unserer agilen Arbeitswelt stabil bleiben kann.
Was ist denn bei dir gerade so beruflich die größte Herausforderung? Was sagst du, vortragender Trainer, da waren jetzt sicher die letzten 2 Jahre auch nicht unbedingt.
War schwierig. Ja. War schwierig. Also die 2 Jahre waren mehrfach schwierig, klar. Ich habe halt dann versucht, ein bisschen flexibler zu sein. Ich war wieder mehr in der Beratung tätig, was eher gegangen ist. Nur, ich sage jetzt einmal jetzt, so die größte Herausforderung ist für mich, ich habe mich immer wieder verändert im Berufsleben. Mhm. Immer wieder anders. Also früher die Branchen, die ich immer wieder gewechselt habe, oder eben dann in meinen Jobs. Und dann aber auch, wie ich mich selbstständig gemacht habe, du hast es ja schon gesagt, da war ich dann einmal, also mehr der Vortragende, der Trainer, der Berater, dann auch der Autor. Also das hat sich bei mir immer wieder mehr auch verändert und jetzt sehe ich so ein bisschen der Kreis, der sich schließen könnte, in die Richtung, was du vorher erwähnt hast, einleitend, wo wir gemeinsam ja uns kennengelernt haben bei einer Ausbildung in Richtung Mental, mentale Stärke, weil das ja in mir immer schon drinnen war, ja auch ganz gut in meinem Modell, glaube ich, angesprochen ist, nämlich der Mensch per se.
Ja.
Und um was geht es denn? Und ich denke, wenn ich Trainer bin, Berater bin, helfe ich auch Menschen. Nur so richtig ad personam habe ich es eigentlich nicht dann. Ja, das war eher für eine Firma was zu tun, für ein Unternehmen oder ein Training zu machen. Das ist schön, das ist toll und natürlich kriegen die hoffentlich was mit auch. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Nur trotzdem, das Spannende, glaube ich, ist der Mensch an sich und wie kann ich dem helfen. Ja, wenn du kein Arzt bist, aber das Seelenheil gibt es und dieses berufliche Thema, glaube ich, ist eine große Herausforderung für fast alle von uns. Und das hat mit Geist sehr viel zu tun. Und ich möchte mehr in diese Richtung gehen, also Business-Mental-Trainer auch zu sein. Das heißt, es ist jetzt noch einmal so ein Puzzlestück, was da sozusagen da dazukommt. Und das wird eine Schwerpunktsetzung sein und ist zugleich natürlich auch eine Herausforderung.
Mhm. Ja, aber es ist einfach ein Thema, das immer wichtiger wird, ja, dass wir uns da gut rüsten in der VUCA-Welt.
Genau.
gab es bei dir mal einen Punkt, wo du, ich meine, du hast eh von vielen Veränderungen gesprochen, aber wo einfach mal alles zu viel war, wo du einfach mal alles hinwerfen wolltest, auswandern wolltest und gesagt hast,
ja,
jetzt höre ich auf zu arbeiten.
Ja, also zumindest mit dieser Arbeit, weil es mir zu viel geworden ist. Ja, ganz sicher, das war tatsächlich da bestimmt die Phase in Frankfurt dann einmal, wo ich im Grunde tagtäglich, wenn ich da reingegangen bin in die Bank, schon gedanklich wie im Gefängnis so diese Striche gesetzt habe. Okay. Was du sagst, so, das sind so viele Tage noch und dann. und natürlich damit einhergehend diese intrinsische Motivation, die komplett gefehlt hat. Eher die Selbsterkenntnis, dass ich ja gar nicht der Zahlenmensch bin. Und was tut ein Mensch, der kein Zahlenmensch ist, in einer Bank?
Und sehr gute Frage, ja. Absolut.
Und das ist eben eher dieses Missverständnis, was ist Karriere, was sozusagen in mir sicher drinnen war, auch durch meine Sozialisation. Das quasi mir war klar, ich werde Karriere machen. Und Karriere war früher im klassischen Sinn. Also du wirst ganz sicher in einem System, in einer Organisation da diese Leiter, hierarchische Leiter hinaufsteigen und irgendwann bist du halt da irgendwo oben oder ganz oben. Und da nützt du mal jede Möglichkeit. Nur, wie gesagt, in dem Fall hat das nicht ganz zusammengepasst. Du musst halt ein paar Mal auf die Nase fallen. Und dann hast du die Selbsterkenntnis, eben, was mache ich vielleicht nicht so gut.
Ja.
Und da war sicher sowas wie eine große Überforderung, keine Frage.
Jetzt hast du von der intrinsischen Motivation viel gesprochen. Wie motivierst denn du dich für die Arbeit?
Naja, wenn du intrinsisch motiviert bist, brauche ich mich nicht mehr so wahnsinnig groß. Aber es stimmt, also was motiviert mich bei der Arbeit, das ist ganz sicher, wenn ein Auftrag da ist. Und ansonsten, wenn jetzt weniger los ist, was sie auch gibt, dann muss ich mich selber irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht zwingen, aber zumindest da selber hinführen, in Richtung Selbstführung, dass ich mir wirklich sage, okay, was machst du morgen? Ja, und das sind meistens dann nur 2-3 Punkte Aber das motiviert mich dann. Mhm. Und selbst wenn ich dann am nächsten Tag im Office dann bin, oder im Homeoffice, ist ja ganz egal, wo ich halt dann die Sache erledigen will, dann kann es auch sein, dass ich vielleicht gar keine so eine Lust habe für das, aber wenn das bei mir im Kalender steht, oder wenn ich mir das aufgeschrieben habe, die zwei Punkte machst, irgendwie mache ich es dann auch. Mhm. Ja, das ist immer ganz witzig, aber das ist für mich so ganz ein wesentlicher Teil der Selbstorganisation, aber auch Motivation. Mhm.
Und wie gibst du dir dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass du sagst, ich habe jetzt auch genug geschafft für heute? Weil oft, wenn man einen Auftrag hat, dann will man mehr und das sehr perfektionistisch angehen. Aber irgendwann hat man doch den Punkt, irgendwann ist Schluss oder irgendwann muss man halt sagen, jetzt lasse ich den Bleistift fallen. Ja, das muss jetzt nicht immer Punkt 5 sein, das haben wir auch schon gehört. Er kann auch mal am Abend sein, aber ja.
Naja, das ist, beim Kunden ist es eh klar, weil wenn ich jetzt ein Training mache, dann gebe ich mein Bestes. Und dann ist aber auch Schluss. Ja, wenn das vorbei ist, ist es vorbei, dann steht man noch zur Verfügung für Fragen und wenn was später auch noch kommt, ist es auch okay. Aber im Grunde ist es dann gelaufen. Schwieriger ist es ja eher im Täglichen, wenn du jetzt vielleicht selber mal eine Woche wirklich im Homeoffice bist, ja, und jetzt nicht den Austausch vielleicht sogar genießt wie im Coworking Space. Da ist es, finde ich, dann eher schwierig. Und da ist es für mich immer wichtig, so gewisse Zwischenetappen zu haben. Das und das machst du. Und dann irgendwie kurz selber belohnen. Ob das jetzt ein kurzer Kaffee ist, den ich brauche, oder einmal eine Schokolade oder irgendwas. Oder ich gehe mal in die Sonne kurz. Das ist immer schon so gewesen. Das war in meinen Studien auch schon so, dass ich da so Etappen brauche, um wieder frei zu sein. Und dann geht es wieder weiter, ja.
Hast du da noch weitere Arbeitshacks und Routinen, die du erfolgreich anwendest und mit uns teilen kannst?
Ja, Arbeitsroutinen ist für mich schon immer so ziemlich zur gleichen Zeit aufstehen. Ist für mich speziell, das ist meine Eigenheit, ich brauche einmal meine Zeitung in der Früh, wenn es nur irgendwie geht. Also da stehe ich lieber dann noch eine Stunde früher auf und tue irgendwie die Zeitung da durchblättern. Auch noch sehr analog, ja, also das ist jetzt nicht digital bei mir, sondern das liebe ich einfach, dass ich das freue mich schon regelrecht, ja, schon im Bett, wenn ich das machen kann. Also nur geht das natürlich nicht immer, aber wenn das möglich ist, dann tue ich das. Und dann brauche ich unbedingt Kaffee, ja, also das ist ganz wichtig und das auch zwischendurch. Und ja, und ansonsten ist es dann bei mir persönlich so, dass bei mir dann das ist übrigens aber wissenschaftlich erwiesen, dass man sozusagen das alles am Vormittag unterbringen sollte, was er wirklich also auch anstrengend ist vom Gehirn her, weil dann flaut das bei mir ab. Also dann muss ich auch essen, ja, ich muss dann was essen, sonst werde ich sehr unrund. Und am Nachmittag habe ich dann vielleicht nochmal 2 Stunden, wo ich nochmal echt mich voll konzentrieren kann. Ja. Und das muss man halt selber an sich so ein bisschen beobachten. Aber dann ist es wichtig, weil du sagst Routine, dass man es tatsächlich für sich als Angewohnheit hat. Mhm. Ja, weil dann bleibt es in dir drinnen, dann ist es für dich wie ein Motor, ja, der läuft. Wenn du das aber nicht zur Routine werden lässt, dann wird es immer sozusagen ein Hickhack, ein abruptes Hin und Her sein. Und das ist nicht unbedingt, glaube ich, das, was mir gut tun würde und ich glaube aber auch für die meisten nicht so ideal ist.
Ich finde das immer wieder bei meinem Lieblingsthema, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir brauchen unsere Routinen, wir brauchen sehr wohl so täglich grüßt das Murmeltier, um zu performen, aber auf der anderen Seite brauchen wir dann wieder Mut zur Veränderung, Lernen. Also es braucht einfach beide Seiten total stark, ja, damit wir da einfach nachhaltig erfolgreich sind, was jetzt auch das Thema Life-Work-Balance betrifft.
Ja, wir sind halt auch sehr gern, also ich kenne das auch, wenn ich in der Komfortzone bin, dann bewegt mich nicht so schnell was da draus. Ja. Das ist schon keine Frage, das ist richtig.
Glaubst du grundsätzlich daran, es ist natürlich jetzt auch immer eine Definitionsfrage, wie man Erfolg definiert, aber glaubst du, dass man in der Berufswelt eine gute Life-Work-Balance haben kann und nachhaltig erfolgreich sein?
Naja, wie du richtig sagst, die Frage ist ja schon mal, was ist ein Erfolg? Der Erfolg kann auch einmal ein Misserfolg sein, das ist auch ein Erfolg. Und dann ist wieder die Frage, was interpretiere ich wirklich als Erfolg? Was interpretiere ich als Erfolg? Ist es der Ruhm, das die Anerkennung durch andere oder ist es eben, weil ich mich selber befriedigt fühle in dem, was ich getan habe? Mhm. Und dann ist mir das wieder vielleicht bis zum gewissen Grad sogar ziemlich egal, was die anderen sagen. Also wir sind alle in gewisser Weise auch erfolgreich, ja, wenn wir etwas sozusagen mit Routine, also sprich nachhaltig, mit einem Durchhaltevermögen machen, dann wird am Ende des Tages sicher der Erfolg herauskommen. Das kann aber auch ein Misserfolg sein. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon fast eine philosophische Frage, nämlich dann, was macht mich dann zufrieden? Das ist schon wieder ganz eine andere Wertigkeit von Erfolg, finde ich. Ja. Mhm. Weil das geht dann nicht ums rein Materielle oder eben wie ruhmreich bin ich, was für Anerkennung habe nach außen hin, was ja oft oberflächlich ja zu sehen ist, sondern geht dann tatsächlich auch in die Tiefe. Mhm. Inwieweit erfüllt mich denn das, was ich tue? Das ist ja, glaube ich, der Kern. Und dann der Erfolg, der kommt dann.
Ja. Mhm. Spannender Ansatz. Das Thema auch nochmal Team und Anerkennung. Hat dir das gefehlt in deiner Tätigkeit bis jetzt als Trainer, Vortragender? Du hast ja per se noch nicht wirklich irgendwie ein Team gehabt, wo du tagtäglich zusammenarbeitest. Das heißt, du hast dich eigentlich täglich selber auch motivieren müssen.
Ja, das ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Training mache. Mhm. Es gibt ja keine Trainings, wo du nicht bewertet wirst. Mhm. Das heißt, erstens einmal merkst du ja, wenn das 2-3 Tage dauert, ja, so ein Training, du merkst ja, wie kommt das an, wie kommst du bei den Leuten an, wie geht das miteinander. Das ist zwar keine Teamarbeit vielleicht jetzt so im klassischen Sinn, aber irgendwo formt sich da auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Zusammenarbeit. Und du bist dann natürlich extrem genau beobachtet. Das heißt, du kriegst am Ende des Tages das Ergebnis geliefert, wie bist du angekommen, etc. Mhm. Und das ist dann schon befriedigend natürlich und da weißt du sofort Bescheid, ja, war das jetzt gut oder war es weniger gut. Mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut bei der Sache. Was anders ist, ist natürlich, wenn ich sozusagen meine Denkarbeit zu Hause mache, das ist dann natürlich viel schwieriger oft. Ja. Auch ein Buch ist ja eine Denkaufgabe in erster Linie. Und ja, wenn du da in dich gehen musst die ganze Zeit und sozusagen die Dinge philosophierst, analysierst und dann auch niederschreibst, das ist immer auch ein Ringen mit sich. Ja. Mhm. Manches Mal geht es leicht, weil es ja eine kreative Arbeit ist. Und manches Mal geht es eben nicht so leicht. Ja. Mhm.
Spannend, ja. Da kann man sich schwierig eben tagtäglich dann die Anerkennung zu bekommen, wir ja auch irgendwo streben. Gell? Hast du da irgendein Vorbild? Also kennst du in der Wirtschaft jetzt irgendwie eine Person oder Persönlichkeit, wo du sagst, zu der oder zu dem schaue ich irgendwie auf oder die steht auch so ein bisschen fürs Thema Life-Work-Balance? Und
also jetzt niemanden so berühmten habe ich jetzt nicht. Aber in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis durchaus, wo ich einfach merke, die haben einen super Ausgleich. Mhm. Ja, also tigern sich vielleicht rein in die Arbeit, weil es halt ihr Element ist, weil es ihnen taugt. Natürlich manchmal auch vielleicht zu viel da und dort. Mhm. Aber dann einen lässigen Ausgleich haben, sei es im Sport oder wo auch immer, das gefällt mir immer recht gut. Also das habe ich durchaus, das beobachte ich schon. Tagtäglich oder sagen wir mal regelmäßig in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Und das finde ich schon immer sehr, sehr gut.
Ja, sehr viel schöner, wenn man die Person in Nähe hat.
Ja. Ja, und vor allem, wenn das von einer berühmten Persönlichkeit ist, wir kennen die ja in Wahrheit gar nicht.
Wir haben ja keine Ahnung. Da. Ja, das stimmt. Hm. Thomas, zum Abschluss vom Interview habe ich noch ein paar so Rapid-Fire-Questions für dich, beziehungsweise Sätze, wo ich dich bitten würde, die einfach zu vervollständigen, wenn du bereit bist.
Ja, schauen wir mal.
Nummer 1, Life-Work-Balance bedeutet für mich?
Also für mich Work-Life-Blend, also sehr viel im Tagesausgleich zu finden, Vermischung und die Entgrenzung immer wieder, und die Abgrenzung vor allem, die Abgrenzung immer wieder zu finden und neu definieren. Mhm.
Nervös war ich zuletzt als?
Naja, da fällt mir ein, vor ein paar Tagen, wie mit meiner Tochter gefahren bin im Auto, weil ich mache gerade den L17-Führerschein. Mhm. Und da ist einmal in der Kreuzung, das war da in Hallein, einmal Schluss gewesen.
Ui, da bin ich mal kurz nervös.
Da war kurz bei ihr Panik und da bin ich durchaus nervös gewesen.
Gibt es irgendein Tool oder Gadget in deinem Arbeitsleben, ohne dem, wo du sagst, kommst du nicht aus? Oder das ist auch vielleicht der Hack, den du oft anwendest. Das
kann Kaffee trinken.
Okay, finde ich schön. Mein schönster beruflicher Erfolg war?
Da kann ich mich noch gut erinnern, das war wohl eines meiner ersten Trainings, wo ich so richtig mit mir selber zufrieden war, wo ich gesehen habe, das passt. Die notwendige Anerkennung gehabt habe und kann mich heute noch erinnern, da habe ich mich dann an so einem Teich oder Stausee war das hingelegt und habe das so richtig genossen. Das war für mich so ein richtiges Glücksgefühl. Mhm. Kann mich heute noch erinnern, wie wenn es gestern war.
Das letzte Mal gelacht habe ich.
Das letzte Mal gelacht habe ich jetzt, wie wir mit Freunden essen waren. Da habe ich viel lachen müssen.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
Naja, zurzeit auf jeden Fall, und das schon seit ein paar Jahren, mit meinem E-Bike. Das macht mir irrsinnig viel Spaß. Und im Sommer sicher ja, im Wald Schwammerl suchen.
Das ist ein cooles Hobby. mein größtes Vorbild ist oder war?
Puh, naja, das, wenn man von der psychologischen Seite her sicher betrachtet, würde ich sagen, mein Vater.
Mhm. Ja. Darf ich nachfragen, warum?
Naja, das ist eben von der tiefen psychologischen Seite sicher zu sehen, aber der hat einfach, weil man jetzt auch vor allem das mit der Work-Life-Balance noch einmal betrachtet, genau das gelebt, was früher der Fall war. Also in der Früh auf, sehr pflichtbewusst, engagiert, hat sich aber dann gegönnt, das war früher ja möglich, zum Mittag einmal so ein Powernapping, würde man es heute nennen, sich kurz einmal hinzulegen und am Abend halt dann abzuspannen. Ja, und dann einfach ein Glas Wein oder was er immer getrunken hat oder halt sich's gut gehen hat lassen. Aber das war vorbei. Also der hat dann seinen Trainingsanzug gehabt. Und diese, was da wichtig war, nicht nur die Disziplin, die mich da immer angesprochen hat, sondern auch sozusagen dieses Durchhaltevermögen. Ja, wenn ich mal was angehe, dann mache ich das also auch konsequent durch. Also da waren mehrere Eigenschaften, die mir da immer wieder recht gut gefallen haben und die ganz sicher in mir internalisiert waren. Also wenn ich jetzt da von einem Vorbild reden sollte, dann auf jeden Fall der eigene Vater. Ja.
Mein Traumjob wäre?
Naja, der ist eigentlich das, was ich mache.
Cool.
Zurzeit wäre es so, dass ich sage, ein bisschen mehr Aufträge wären wieder gut. Oder das Pensum zu erfüllen mit noch mehr Geld, dann ist es ein Traum. Aber der Traum ist, wie gesagt, vom Job her im Grunde gegeben.
Ja. Super. Das Buch, das mich am meisten geprägt hat? Oder vielleicht gibt es ja mehr Bücher, die...
Ja, vielleicht... Ich würde schon sagen, wenn ich jetzt da nachdenke, Hermann Hesse unterm Rad, das hat mich schon geprägt, weil da war ich Teenager in der Schule, ich habe so eine humanistische Schule durchgemacht.
Ich weiß auch, wie Hermann Hesse gelesen in dem Alter.
Ja. Und das war für mich so, es war ja ein bedrückendes Buch, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern, aber es hat mich schon bewegt und vor allem irgendwo den Entschluss für mich ganz klar, also eine Lehre oder sowas machst du nicht, ja? Also du musst irgendwie studieren oder so. Das war für mich so die Konsequenz aus dem Buch auch.
Mein Mantra im Leben lautet?
Ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt genau so eins habe. Vielleicht gibt es da so Sprüche, die mir sehr gut gefallen. Ja, wie der französische « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Also ich kann ja nur mit dem Herzen gut sehen, dass mit den Augen bin ich blind sozusagen, ist unsichtbar. Also von Saint-Exupéry, von dem kleinen Prinzen,
genau.
Da ist einfach so viel Wahrheit in dem drinnen. Ja. Aber auch auch, weil du gesagt hast, Wertschätzung, nicht? Dass man einfach sagt, also tue nicht dem anderen was an, zumuten, was du selber nicht zugemutet bekommen möchtest, so in diese Richtung, das finde ich schon ganz wesentliche ja, Leitgedanken, mhm, wenn man so will. Mhm. Aber da gibt es noch viele mehr. Also es gibt jetzt nicht ein Prinzip, wo ich sage, das ist meines.
Aber Sprichwort, nicht Sprichwort, oder diese Weisheit aus dem kleinen Prinzen, das ist auch was ich sehr, sehr gern habe.
Ja, das ist cool. Unglaublich. Ja. Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang ja auch schon gehabt haben. Es geht dann um den Menschen und auch um den Menschen in der Arbeitswelt und oft gar nicht so sehr um die Sache, sondern darum, dass es uns Menschen gut geht und dass wir uns uns gegenseitig auch irgendwie sorgen.
Ja, genau, halt genau. Schön, ja. Und wir haben ja alle ein Riesenpotenzial in uns und das zu erkennen ist oft das Schwierige. Ja.
Genau.
Und gerade im Arbeitskreis sind wir dann von irgendwelchen Erwartungen umgeben und das kann natürlich dann auch oft in Pflichterfüllung münden und die wird unangenehm unter Umständen, weil ich mich selber ja gar nicht so entfalten kann, wie ich es eigentlich brauche.
Genau.
Und manches Mal erkenne ich es halt selber in mir noch nicht, ja, wohin die Reise wirklich gehen soll. Also insofern ist das ja nicht so selten, so wie es mir selber ja widerfahren ist, dass ich einfach verschiedenste Stationen durchgemacht habe, in verschiedensten Branchen, in verschiedensten Rollen. Und ja, und auch dann, wie man jetzt sieht, gibt es wieder Veränderungen und man schaut halt wieder, dass man dann sich wieder verändert und vielleicht auch weiterentwickelt.
Ja. Super. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Insights und Tipps, auch, dass du uns ein bisschen was von dir persönlich erzählt hast,
ja,
und
gerne,
da so ehrlich und authentisch warst. Das schätze ich sehr und vor allem dein Wissen, auch ein bisschen was aus deinen Büchern erzählt hast, war sehr inspirierend. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, sehr gerne.
Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schaut gern vorbei unter 2x3x4.com oder 2x3x4_podcast auf Instagram und vergesst nicht, dass ihr unseren Podcast auch subscribet. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, wir machen uns die Welt wieder, wie sie uns gefällt.